Die haben ganz klar gezeigt, dass die Lohnungleichheit durch den Mindestlohn zurückgegangen ist. Also das ist im Prinzip, das sehen wir. Ja. Im Prinzip kann man also vor dem Hintergrund sagen, die Mindestlohneinführung in Deutschland 2015 kann man, denke ich, schon als Erfolg werten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Martin und Rudi.
Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Britta. Schön, dass ihr da seid. Britta, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Ich bin ja heute das erste Mal in der Wirtschaft und da trinke ich heute Orangenlimonade, die ihr mir mitgebracht habt. Herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr schön. Dann stoßen wir doch direkt mal an.
Prost.
Prost und Prost. Zum Wohl.
Prost.
Hallo, auch von meiner Seite, Britta. Ich darf dich heute vorstellen. Und zwar hast du deine Doktorarbeit an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zum Thema Policy Evaluations in Macroeconomics, Unemployment, Fiscal Rules and Exchange Rates abgelegt. Seitdem warst du dort zuerst Juniorprofessorin und auch am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung affiliiert, hattest danach 3 Jahre lang die Professur für angewandte Makroökonomik an der Universität zu Rostock inne und bist seit 2023 Professorin für Makroökonomik an der Freien Universität zu Berlin.
Genau, und in deiner Forschung beschäftigst du dich unter anderem mit dem Arbeitsmarkt. Und da uns aufgefallen ist, dass wir jetzt bislang 70 Folgen noch keinmal über den Arbeitsmarkt gesprochen haben, möchten wir das mit dir heute nachholen und uns ausführlich darüber mit dir unterhalten. Dabei möchten wir vor allem auf die Elemente des Mindestlohns und der Kurzarbeit eingehen und darauf, wie sich die aktuelle wirtschaftliche Schwächephase in Deutschland wohl auf den Arbeitsmarkt auswirkt und auswirken wird. Zunächst aber interessiert uns als erstes, was interessiert dich denn besonders an der Arbeitsmarktökonomik und wie bist du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen?
Ja, sehr, sehr schön. Also ich bin Makroökonomin. Vielleicht denkt man bei Makroökonomie gar nicht sofort als allererstes an den Arbeitsmarkt. Aber tatsächlich ist das Thema, was mich eigentlich von Anfang an beschäftigt hat, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, das ist auch das, wo sich irgendwie jeder was drunter vorstellen kann, was die Menschen persönlich wirklich betrifft. Ne? Also das Thema Arbeitslosigkeit ist ja das, wo wir alle hoffen, dass es uns nicht passiert. Hm. Und das ist tatsächlich das, was auch dazu geführt hat, dass ich in dieses Thema reingekommen bin. Und ich meine, dann ist das natürlich auch so ein bisschen so ein Selbstgänger. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto interessanter wird das Ganze auch. Und genau.
Okay, super. Dann gehen wir direkt zu unserem ersten großen Thema über. Und zwar ist es der Mindestlohn. Der wurde ja vor 10 Jahren in Deutschland eingeführt und er lag damals bei 8,50 Euro. Davor gab es keine Untergrenze, die Löhne nicht unterschreiten durften. Britta, wenn es keinen Mindestlohn gibt, wie bestimmt sich dann die Lohnhöhe?
Also tatsächlich, es gab auch vorher Mindestlöhne in spezifischen Branchen. Ne? Okay. 2015 wurde das erste Mal in Deutschland dieser universelle Mindestlohn, der dann für alle. Und ich meine, wir waren damit wirklich eins Nachzügler. Ne? Alle anderen hatten ja im Prinzip schon einen. Wenn wir keinen Mindestlohn haben, wie bestimmt sich der Lohn? Also ihr müsst mich wahrscheinlich stoppen, darüber könnte ich sehr, 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 sehr lange reden. Also das ist ja auch wirklich, wenn man so in die ökonomische Forschung guckt, eins der Themen, wo wir auch zugeben müssen, dass wir sehr, sehr wenig davon erklären können. Also wenn man einfach mal versucht zu erklären, warum bekommen denn verschiedene Personen unterschiedliche Löhne, dann erklären wir das erstmal mit, wie sagen wir, beobachtbaren Variablen, sowas wie, was hat denn die Person für eine Ausbildung, was ist das für ein Beruf, was ist das für ein Unternehmen, wo die Person arbeitet. Und da ist aber wahnsinnig viel, was wir nicht erklären können. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenthema, wenn man sich jetzt auch mit Ungleichheit zum Beispiel beschäftigt, Lohnungleichheit, ein großer Treiber von Ungleichheit. Und sehr, sehr viel, da wissen wir nicht. Das ist eine dieser großen, wir sagen immer gerne so Puzzle, ja, wo wir eben einfach auch viel, viel mehr wissen könnten und, glaube ich, auch wissen müssten. Also empirisch ist es wirklich gar nicht so ganz klar, weil es eben nicht nur diese beobachtbaren Dinge sind, sondern auch sowas wie, wir wissen das so richtig Lohndynamik. Also wenn sich jetzt eine Person fragt, wie schaffe ich es denn, meinen Lohn nach oben zu kriegen? Das ist zum Beispiel sowas, was sehr, sehr getrieben wird durch, wir sagen, durch Jobwechsel. Also wenn ich mich wirklich wieder auf den Arbeitsmarkt begebe und ich sage, ich suche mir ein neues Unternehmen, darüber kriege ich Lohndynamik rein. Und das ist natürlich sehr etwas, ja, was auch was mit Risikoaversion zu tun hat. Das machen auch nur bestimmte Personen. Das macht nicht jeder, nicht in jeder Lebenssituation. Genau. Und es gibt so eine ganz starke unbeobachtbare Komponente. Wir sagen dann nochmal so die Passung zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Das sind einfach sehr individuelle Dinge, die da zusammenkommen und die diesen Lohn treiben. Wir sprechen dann auch von sowas wie Sorting. Also wie passen denn die Beschäftigten und die Unternehmen tatsächlich zusammen? Genau, okay. Aber wenn wir jetzt so in die ökonomische Theorie gehen, ich meine, es gibt Millionen Theorien, ne? Man könnte anfangen mit so klassischen Theorien. Eine klassische Theorie würde einem sagen, der Lohn ist das, was ich erwirtschafte. Also der Grenzprodukt der Arbeit, Produktivität. Mhm. Das sollte der Lohn sein. Das ist das, was ein so ein neoklassisches Modell sagen würde. Oder sowas wie ein Reservationslohn spielt eine große Rolle. Ja, also wenn ich jetzt über die Entscheidung nachdenke, ob jemand überhaupt sich im Arbeitsmarkt engagiert, also ob ich zum Beispiel oder ob ich mich entscheide, lieber zu Hause zu bleiben, spielt ja sowas eine Entscheidung wie, was für anderes Einkommen habe ich überhaupt oder was sind zum Beispiel die Arbeitslosenunterstützung oder die Unterstützung vom Staat, die ich bekomme, wenn ich überhaupt nicht arbeite. Das ist das, was wir als Reservationslohn dann auffassen. Diese Frage, ob ich überhaupt lohne, für mich in den Arbeitsmarkt zu gehen. Das sind, glaube ich, so diese typischen Dinge, wo man für die Lohnsetzung anfängt. Wenn wir so ein bisschen in die aktuelle Literatur gucken, ich sage immer so, der Arbeitsmarkt ist ein ganz spezieller Markt, natürlich, weil ich mich damit beschäftige. Der funktioniert eben nicht wie so ein üblicher Markt für, weiß ich nicht, Äpfel oder Autos. Und das sieht man zum Beispiel daran, wir sprechen dann darüber, der Arbeitsmarkt ist ein Markt, der zum Beispiel durch starke Friktionen getrieben ist, also ein unvollkommener Markt, in dem Sinne, dass Unternehmen und Beschäftigte zum Beispiel sehr unterschiedlich sind. Ja. Und die Informationen darüber zu kriegen, ist wahnsinnig schwierig. Also wenn ich mir vorstelle, ich suche mir einen neuen Job, überhaupt Informationen über das Unternehmen zu bekommen, bei dem ich mich gerade bewerbe, also viele Personen haben das sicherlich schon mal mitgemacht, es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Und das Gleiche gilt für die Unternehmen ja auch. Die kriegen vielleicht eine Bewerbung, aber aus diesen Unterlagen schlau zu werden, was das eigentlich für eine Person ist, die mir da gegenüber ist, das ist wahnsinnig schwierig und damit kostenintensiv. Und das ist diese Friktion, über die wir in der, also makroökonomischen Arbeitsmarktforschung so gerne reden, so eine Suchfriktion, um die es hier geht, die einfach Kosten verursacht. Naja, und jetzt eigentlich habt ihr nach dem Lohn gefragt. Also was heißt das für den Lohn? Am Ende heißt es, dass es im Arbeitsmarkt, also aus neoklassischer Sicht würde man mal sagen, es gibt keine Profite mehr. Die Märkte werden alle geräumt. Es gibt keine Gewinne, keine Profite mehr für Unternehmen. Wenn ich solche Friktionen berücksichtige, ist es auf einmal anders. Und dann habe ich genau die Situation, dass sich Löhne zum Beispiel auch durch Lohnverhandlungen dann ergeben. Also weil die Frage ist, wenn es Profite gibt, wo gehen die hin? Gehen die ans Unternehmen oder gehen die an die Beschäftigten? Und das ist genau das, wo man eben dann kann ich eben Verhandlungen aufmachen. Und ich meine, das ist ja nochmal genau das, wie es im Arbeitsmarkt auch funktioniert. Ja, auf der einen Seite stehen ArbeitnehmerInnen, auf der anderen Seite stehen Unternehmer. Und da wird verhandelt und auch Gewerkschaften natürlich spielen da eine wichtige Rolle und versuchen, diese Profite zu verteilen. Und dann geht es um sowas wie Verhandlungsmacht. Was dann zum Beispiel auch eine wichtige Rolle spielt. Ich mache jetzt erstmal einen Punkt.
Genau. Ja, danke dir für diese Erklärung, wie Lohnhöhen überhaupt festgelegt werden. Das scheint ja schon deutlich komplizierter zu sein, als man sich das vielleicht so vorstellt. Und du hast eben schon gesagt, dass Deutschland so ein bisschen ein Nachzügler war, was die Einführung des Mindestlohns angeht. Warum braucht es denn einen Mindestlohn? Oder was ist denn das, was der Mindestlohn zur Gesellschaft beiträgt?
Also ich glaube, aus politischer Sicht, warum ein Mindestlohn auch in Deutschland interessant geworden ist. Ein Mindestlohn, was er unmittelbar macht, ist die Lohnverteilung zu verkleinern. Ja, indem ich quasi die Löhne ganz am unteren Ende der Lohnverteilung sage, das verbieten wir. Damit senke ich die Lohnspreizung und senke damit die Lohnungleichheit unmittelbar.
Mhm.
Und ich glaube, ich meine, wir haben in Deutschland diese Situation gehabt. Gerade ne, in den 2000er Jahren ist die Lohnungleichheit stark gestiegen. Dagegen sollte etwas getan werden und da war ein Mindestlohn eine naheliegende Antwort. Also ich glaube, aus gesellschaftlicher Sicht, es ist wirklich dieses verteilungspolitische Argument. Es ist natürlich schon auch eine Form von Fairness und eine Form auch von Anker. Ja, ich meine, man muss ja auch sehen, wir reden oft in den Medien irgendwie über Großunternehmen und über große Tarifverträge, aber am Ende arbeiten auch viele Personen in ganz kleinen Unternehmen, wo es vielleicht auch so ein Anker, auch eine Transparenz schafft auf allen Seiten, wo irgendwie klar ist, so darunter geht's nicht. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Jetzt kann man auch darüber reden, warum das ökonomisch vielleicht Sinn macht. Sollte ich das machen?
Ja, oder? Gerne. Ich kann ja gerne genau. Kurz was zu sagen, ja.
Weil also das ist tatsächlich ja nicht so ganz offensichtlich. Also wenn man jetzt so ein klassisches Modell nimmt, ich habe eben schon gesagt, ne, der Lohn ist gleich dem Grenzprodukt der Arbeit. In so einem Modell würde ein Mindestlohn immer dazu führen, dass wenn der Mindestlohn bindet, dann vernichte ich damit Arbeitsplätze.
Mhm.
Weil dann, wenn ein bindender Mindestlohn wäre, dann in dem Sinne zu hoch, höher als das Grenzprodukt und dann hätten diese Leute keinen Job mehr. Das heißt, in dieser einfachen Theorie ist ein Mindestlohn in dem Sinne dann, also kann man auch sagen, man hat damit den Lohn erhöht, aber trotzdem hat man damit Leute arbeitslos gemacht, also vielleicht keine gute Idee. Jetzt gibt es aber eine Menge mittlerweile alternativer, oder was heißt alternative Theorien, einfach andere, ne? Wenn ich noch andere Dinge berücksichtige und ich habe eben schon über diese Lohnverhandlungen gesprochen und über Macht, Verhandlungsmacht. Und worüber wir also im Arbeitsmarkt viel nachdenken, ist, dass es häufig so ist, dass Unternehmen eine gewisse Form von Macht gegenüber ihren Beschäftigten haben. Wir nennen das dann Monopsonmacht. Also wir stellen uns vor, wir haben ein großes Unternehmen in einem begrenzten Arbeitsmarkt. Das ist da vielleicht das einzige große Unternehmen, das da Leute anstellt. Das heißt, dieses Unternehmen hat dann eine gewisse Form von Preissetzungs-, Lohnsetzungsmacht gegenüber den Beschäftigten in diesem Arbeitsmarkt. Und da ist es genau das, was einen Mindestlohn in dem Sinne dann aufbrechen kann. Kann also im Prinzip diese Marktmacht reduzieren. Und das ist so eins der Hauptargumente, also wenn man versucht, theoretisch zu erklären, warum ein Mindestlohn vielleicht keinen negativen Effekt auf die Beschäftigung hat, vielleicht sogar einen positiven Effekt auf die Beschäftigung hat, dann kommt man genau zu solchen Theorien.
Ja, du hast auch gerade schon angesprochen, vor der Einführung des Mindestlohns gab es unterschiedliche Meinungen darüber, welche Auswirkungen so eine Einführung haben wird. Und auch einige ExpertInnen haben prophezeit, dass die Einführung sozusagen zu mehr Arbeitslosigkeit führen wird oder was man sonst noch sich denken kann, Inflation oder wie auch immer. Und da jetzt die Frage an dich, was wissen wir nach einer Dekade Erfahrung und Forschung und welchen Einfluss hat der Mindestlohn denn wirklich auf die Arbeitslosigkeit?
Also ich denke, wir wissen schon viel. Es gibt wahnsinnig viele Studien dazu. Wie immer dann teilweise auch widersprüchlich. Aber also ich glaube, wenn man es zusammenfassen will, also die Einführung des Mindestlohnes in Deutschland hatte kaum negative Beschäftigungseffekte. Wenn überhaupt im Bereich der Minijobs, also da sieht man das schon, aber bei den regulären Beschäftigten kaum. Es gibt ein paar Studien, die auch ein bisschen größere finden, aber ich würde sagen, im Schnitt kaum negative Beschäftigungseffekte. Was wir gesehen haben, ist, dass es teilweise zu Stundenreduktionen kam. Ne? Ich meine, der Mindestlohn führt ja dann dazu, wenn ich die Person halte, sie wird im Prinzip einfach teurer, weil pro Stunde kostet die mich mehr. Um dann die gesamte Lohnsumme wieder runterzukriegen, kann man natürlich die Stunden reduzieren. Solche Dinge, also sowas wurde dokumentiert, dass das passiert ist. Was wir aber auch gesehen haben, und da gibt es viele Studien zu, unter anderem auch von Kollegen, du hast vorhin schon kurz über das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gesprochen, mit denen ich auch viel zusammengearbeitet habe, die haben ganz klar gezeigt, dass die Lohnungleichheit durch den Mindestlohn zurückgegangen ist. Hm. Also das ist im Prinzip, das sehen wir. Ja. Im Prinzip kann man also vor dem Hintergrund sagen, die Mindestlohneinführung in Deutschland 2015 kann man, denke ich, schon als Erfolg werten. Mhm. Worüber im Moment viel diskutiert wird, ist die Frage, ob es sogar Produktivitätseffekte eines Mindestlohnes gibt.
Was genau meint man damit? Was ist die Idee dahinter?
Also die Idee ist, ich habe ja eben auch so ein bisschen über dieses Marktmachtargument gesprochen. Und dieses Marktmachtargument funktioniert tatsächlich so, es gibt ein sehr großes Unternehmen und das ist vielleicht gar nicht mal unbedingt das Produktivste. Ja, und dann sind da aber diese Beschäftigten, die sind in diesem Unternehmen und irgendwie da geht dann auch so die Dynamik verloren, ne, durch diese Marktmacht. Und eigentlich gibt es aber vielleicht irgendwo anders ein Unternehmen, das ist jetzt aber noch viel kleiner, kriegt jetzt aber diese Beschäftigten gar nicht, weil die hängen ja an diesem anderen. Und dann kann so ein bisschen der Mindestlohn dazu führen, also wir sprechen dann ja manchmal auch von so einer Form von, ja, Cleansing, also das quasi unproduktive Unternehmen, die können diesen Mindestlohn dann nicht mehr zahlen. Für die ist es einfach zu teuer. Ja, da werden die Beschäftigten zu teuer. Die setzen also damit quasi Beschäftigte frei. Ja, also genau dieses, da werden Leute entlassen. Die können dann aber in produktive Unternehmen reingehen, die dann vielleicht auch produktive, also produktiver werden. Das können auch junge Unternehmen sein, die dann jetzt auf einmal mehr wachsen können, als sie es vorher konnten. Also das ist so ein bisschen die Theorie dahinter. Die große Frage ist, gibt es diese Effekte? Und das ist alles, also alles andere als einfach zu messen. Es gibt eine Studie, die das für Deutschland gefunden hat. Also man spricht dann auch von Reallokationseffekten, dass wirklich Beschäftigte aus weniger produktiven Betrieben, Unternehmen in produktivere Unternehmen übergegangen sind. Mhm. Es gibt auch eine andere Studie, die sagen, so ganz klar ist es dann doch nicht. Also das ist so ein bisschen das, wo glaube ich auch die aktuelle Forschung gerade sehr interessiert dran ist, zu verstehen, ob es diese Effekte wirklich gibt und wenn ja, wie stark die sind. Weil das ist natürlich wirklich so, dann ist es eben nicht nur ein Verteilungsargument, ne, wie ich vorhin gesagt habe, der Mindestlohn ist erstmal was Verteilungspolitisches, sondern dann ist es halt auch wirklich was, ja, was Produktivität kreieren, erhöhen könnte.
Ja, sehr spannender Punkt auf jeden Fall. Was wir uns noch gefragt haben ist, es ging jetzt ja vor allem darum, um die Löhne, die unterhalb des Mindestlohns lagen vorher, dass die durch den Mindestlohn angehoben werden. Wie ist es denn mit Löhnen, die über dem Mindestlohn liegen? Hat der Mindestlohn da auch einen Effekt, dass diese Löhne dann beispielsweise auch ansteigen, weil man den Abstand zum Mindestlohn wahren will? Oder hat man eher einen Effekt, dass sich diese Löhne vielleicht dem Mindestlohn angleichen, so als eine Art Gravitationszentrum, wo sich die Löhne treffen?
Ja. Also üblicherweise ist Ersteres der Fall. Man spricht immer so ein bisschen davon, dass sich dann so die ganze Lohnverteilung verschiebt. Sprechen dann auch von so Spillover-Effekten. Tatsächlich hängt es aber so ein bisschen daran, was im Gesamteffekt auch passiert. Ja, also ich meine, wenn jetzt ein Mindestlohn, und das kann ja passieren, und es gibt auch Studien, die das für andere Mindestlöhne, also wir haben ja bis jetzt über die Mindestlohneinführung in Deutschland 2015 gesprochen, aber es gibt ja teilweise auch viel höhere Mindestlöhne. Und dann gibt es schon auch Evidenz, dass wenn ein Mindestlohn sehr, sehr hoch wird, dass dann schon auch bis negative Beschäftigungseffekte gibt. Und wenn es jetzt wirklich starke negative Beschäftigungseffekte gibt, dann könnte das natürlich, oder es ist wahrscheinlich, dass das dann auch dazu führt, dass es insgesamt vielleicht sogar das Lohnniveau senken könnte, weil das ja dann auch die Verhandlungsposition von allen verschlechtern würde. Also am Ende hängt es so ein bisschen, ja, wie das hier alles zusammenkommt, aber üblicherweise gehen wir davon aus, dass sich das alles verschiebt, es sei denn, es gäbe jetzt diese wirklich extrem negativen Beschäftigungseffekte.
Gehen wir mal ins Aktuelle. Du meintest ja gerade, wir haben bis jetzt nur über 2015 gesprochen, dann kommen wir jetzt im 2025 an. Gerade ist ja der Mindestlohn bei 12,82 Euro und in den Koalitionsverhandlungen wird gerade über eine Erhöhung auf 15 Euro diskutiert, auch weil es eine europäische Richtlinie gibt, die das vorschreibt. Ist diese Forderung nach einem höheren Mindestlohn deiner Meinung nach richtig? Und dann vielleicht zu dem, was du davor schon gesagt hast, aus welchen Gründen?
Ich bin Ökonomin und es gibt schon gute Argumente dafür zu sagen, ein Mindestlohn sollte kein politisches Instrument sein. Und das ist halt genauso ein bisschen, ne, wenn man jetzt so auch, also Koalitionsverhandlungen ist das eine, aber auch in diesem Wahlkampf vorher, das ist eigentlich so ein bisschen das, wo man so aus ökonomischer Sicht sagt, genau, das möchte man eigentlich vermeiden, ne, das ist ein Mindestlohn so politisiert wird. Deswegen haben wir eine Mindestlohnkommission die eigentlich darüber entscheiden soll, wo der Mindestlohn steht. Und ich muss sagen, dieses Vorgehen finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Also die Idee der Mindestlohnkommission ist es, dass sie sich am Tariflohn orientieren. Sprich, wenn der Tariflohn steigt, würde im Prinzip proportional der Mindestlohn mitsteigen. Mhm. Und das finde ich erstmal grundsätzlich ein sinnvolles Vorgehen. So. Und wenn ich jetzt auf den Tariflohn gucke, der war sehr stark im letzten Jahr. Von daher ist es dann auch erwartbar, dass jetzt auch der Mindestlohn wieder nachzieht. Mhm. Was in dem Sinne jetzt auch nötig ist, weil wir hatten hohe Inflationsraten. Mhm. Was ja genau der Grund ist, warum die Tariflöhne jetzt auch so gestiegen sind. Und das muss dann natürlich auch beim Mindestlohn passieren.
Ja, ja, da wollte ich gerade auch noch reingehen, weil wir bisher eigentlich nur über den Bruttolohn gesprochen haben und sozusagen noch ganz rausgelassen haben, was Inflationsraten eigentlich für Effekte haben.
Die Personen, die sich mit Ökonomie auseinandersetzen, ne, die wissen das irgendwie nominal und real, müssen das trennen. Tatsächlich finde ich, der Mindestlohn ist für mich immer so ein gutes Beispiel, wo wir alle die ganze Zeit über den nominalen Wert reden, 15 Euro oder 12 Euro irgendwas. Aber die 15 Euro, wenn wir jetzt über 15 Euro reden, ist das was völlig anderes als vor 3 Jahren. Mhm. Ja? Und tatsächlich ist das für mich immer so ein Beispiel, wo ich auch denke, ich meine, mir ist klar, dass reale Werte irgendwie in einer Zeitung auch viel, viel schwerer rüberzubringen sind. Aber es ist einfach, es ist hier jetzt wirklich wahnsinnig wichtig, dass es angepasst wird. Mhm. Also deswegen finde ich das tatsächlich wichtig, dass diese Unterscheidung hier aufzumachen. Mhm. Absolut. Mhm. Ja. Mhm.
Du hattest ja eben gesagt, dass du es durchaus kritisch siehst, wenn der Mindestlohn zu einem politischen Instrument wird. Und ich verstehe die Gründe sehr gut. Also, dass es eigentlich Sinn macht, das an ökonomischen Gegebenheiten zu orientieren und nicht an politischen. Was allerdings eher ein Punkt ist, ist, dass der derzeitige Mindestlohn nicht ausreicht dafür, dass eine Person, die Vollzeit arbeitet, eine Rente bezieht, die Altersarmut verhindert. Und wer das nicht so einem untere Grenze, die auf jeden Fall nicht unterschritten werden dürfte, weil es ansonsten einen Mindestlohn irgendwie seine gesellschaftliche Funktion auch verfehlt.
Man kann es sogar noch verstärken und fragen, ob so ein niedriger Lohn nicht eigentlich auf lange Sicht eine indirekte Subvention des Staates ist, weil sozusagen, wenn ja die Rente nicht reicht, die Rente, die man sozusagen über Arbeit erwirtschaftet, nicht reicht, der Staat ja später über Sozialleistungen sozusagen den Leuten zuführen müsste. Also so könnte man die Frage zuspitzen.
Ja, ja, absolut. Also ja und nein. Also ich gebe euch völlig recht. Also Altersarmut ist ein Riesenproblem. Mir ist nicht ganz klar, ob der Mindestlohn das richtige Instrument dafür ist. Vielleicht aber auch nicht. Also ich bin jetzt kein Experte für Altersarmut, aber mein Gefühl ist, dass das sehr, sehr oft auch was mit unterbrochenen Erwerbsbiografien zu tun hat. Das sind ja sehr oft Frauen zum Beispiel, die da betroffen sind, aufgrund von Kindererziehung und so weiter und so fort. Da hilft uns jetzt, glaube ich, der Mindestlohn auch nicht wirklich. Also daher weiß ich nicht, ob wir nicht gezieltere Instrumente hätten, wenn wir wirklich über das Thema Altersarmut nachdenken wollen. Mhm. Ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, die Produktivität ist wichtig für den Lohn. Sie ist nicht alles, was den Lohn treibt. Sie ist aber schon wichtig. Sie ist jetzt auch nicht völlig egal. Weil ich meine, wenn der Mindestlohn dann irgendwann so hoch wird, dass es dann potenziell doch wieder negative Beschäftigungseffekte gibt. Und wo dieses Niveau ist, ich weiß es nicht. Und ich glaube, es weiß keiner. Na, also, dass es irgendwann so ein Niveau gibt, ist schon nicht, also das wissen wir ja. Die Frage ist, wo es ist. Und wenn ich dann die Person dann mit gar keinem Job mehr habe, dann habe ich auch keine gute Situation geschaffen. Ne? Dann habe ich zwar vielleicht einen Mindestlohn, der theoretisch mir dieses Niveau erhalten könnte. Wenn es dann aber die Jobs dafür nicht gibt, funktioniert es halt auch nicht. Ne? Also es ist so ein bisschen, ja, und mir ist nicht zwingend klar, dass der Mindestlohn da das richtige Instrument ist. Hm. Das, ja, mit der Subvention des Staates, das, ja, im Prinzip stimmt das, ne? Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen genau dieses Argument hinter diesem Monopsom-Argument, wenn wir über Mindestlohne reden, ne? Also, das ist ja eigentlich diese Situation, die man dann hat, ne? Da ist ein Unternehmen, das zahlt zu niedrige Löhne. Ja, und genau das löst ein Mindestlohn. Also, das ist im Prinzip eins der Argumente für einen Mindestlohn. Das ist absolut richtig. Aber auch da ist eben immer nicht so ganz klar, wo ist jetzt so ein bisschen das, wo es halt kippt. Und es wird, irgendein Niveau wird es geben, wo dann quasi dieser neoklassische Kanal wieder einschlägt. Und dann wird der Produktivitätseffekt, wenn die Produktivität dann nicht mehr ausreicht, dann überwiegt der andere Effekt.
Mhm.
Und ich meine, das ist ja richtig. In dem Sinne ist das eine Form von Subvention. Tatsächlich haben wir das ja nicht nur in der Rente, ne? Ich meine, wir haben ja auch sogenannte Ausstocker. Es gibt ja auch heute Personen, wo das Einkommen nicht reicht in einer ganz regulären Beschäftigung, die auch heute schon mit über die Sozialversicherung, über die Grundsicherung zum Beispiel aufstocken.
Ungefähr ein Drittel habe ich gelesen, der Leute, die sozusagen Bürgerentgelt beziehen.
Ja. Und das ist nicht ideal. Ich würde deswegen aber auch nicht sagen, dass ein Mindestlohn das alles sofort löst. Und das ist mir aber nicht klar, dass das da das richtige Instrument ist. Also ich glaube, dass sowas wie, ja, ich meine, Weiterbildung, ja, zu versuchen, die Leute, also die Idee ist ja dann von so gering bezahlten Jobs, dass man die Leute zumindest in einem Job hat. Weil die Idee mal ist, die Situation, dass die Personen keinen Job haben und dann weiter zu qualifizieren, ist halt nochmal schwieriger. Ne? Also die Idee ist immer so ein bisschen, wenn man in einem Job ist, dann ist auch diese Hürde, dann vielleicht in einen besser bezahlten Job aufzusteigen, deutlich näher dran. Obwohl auch das nicht immer funktioniert. Ne? Also dieses theoretische Argument gibt's, dass das nicht immer funktioniert, ist auch klar.
Genau, und ich glaube, vielleicht dazu noch, ist ja auch so ein bisschen die Frage, es gibt ja auch einfach manche Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen, die die Gesellschaft braucht, die aber jetzt keine höhere Qualifikation brauchen zwingend. Also ich glaube, wenn die Leute sich mehr qualifizieren und dann höhere Löhne bekommen, das kann ja nicht funktionieren, weil es ja eigentlich immer letztendlich auch unqualifizierte Arbeitskräfte braucht, die bestimmte Tätigkeiten ausführen in der Gesellschaft.
Ja, obwohl natürlich, also wenn ich jetzt Produktivität sage, hat das natürlich ja auch was mit, also wenn es jetzt nur eine Person gibt, die diesen Job kann, der ist vielleicht am Ende total einfach, aber dieser Job ist für uns total wichtig, dann müssen wir diese Person auch hoch bezahlen.
Okay.
Ja, also, ne, weil es hat ja auch was so mit, ja, ich meine, wir reden dann ja irgendwie über ja Grenzproduktivität, Grenznutzen zu tun und so. Wenn diese Person einfach eine sehr, sehr, also ich habe ja vorhin schon mal kurz über diese Suchfriktion gesprochen. Also wenn ich in dem Sinne, dann hätte ich eine sehr, sehr hohe Verhandlungsmacht. Ne? Wenn ich die einzige Person bin, die jetzt, also auch wenn der Job total simpel ist, aber ich bin irgendwie die Einzige, die das machen will, dann müsste ich ja eigentlich auch einen höheren Lohn fordern können. Das funktioniert nicht immer, das wissen wir auch, aber
du meinst quasi, dass wenn viele Leute weitergebildet würden, dann würden quasi die unqualifizierten Arbeitskräfte weniger werden und hätten dadurch eine bessere Verhandlungsmacht?
Ja, also ich will gerade nur so ein bisschen sagen, es hängt jetzt, die Bezahlung hängt nicht eins zu eins an der Qualifikation, sondern sie hängt eher so ein bisschen daran, auch wie wichtig ein Job in der, weiß ich nicht, Produktionskette oder auch für die Gesellschaft ist. Ne? Ich meine, wir sprechen ja auch über Jobs zum Beispiel im Pflegebereich oder so, wo ich eine Produktivität überhaupt, also was soll denn das da sein? Produktivität kann ich da auch nicht messen. Das ist ja auch eins der großen Probleme, was wir gerade auch haben, dass wir irgendwie darüber reden, dass unser Produktivitätswachstum so schlecht ist, aber das meiste auch Beschäftigungswachstum, was wir sehen, eben nur mal in Dienstleistungen zum Beispiel im Gesundheitssektor passiert, wo ich eben auch so übliche Produktivitätsmaße wie eine Wertschöpfung, die gibt's da halt auch gar nicht. Also das kommt ja auch noch dazu. Da kann ich ja nicht den Output messen, sondern da ist es ja eher auch eine Frage, wie wichtig ist dieser Job auch gesellschaftlich? Ich meine, das sind ja am Ende dann auch Jobs, die ja eben nicht nur nach dem Output bezahlt werden. Ne?
Aber hier ist ja auch irgendwo ein Puzzle, oder? Weil letztlich, wenn man jetzt PflegerInnen zuhört, die sind alle überarbeitet, eigentlich der Schlüssel PflegerInnen und zu pflegende Personen stimmt irgendwie überhaupt nicht überein. Man würde denken, eigentlich müsste da die Verhandlungsmacht müsste riesig sein, weil wir sozusagen auf diese Gruppe Menschen gar nicht verzichten können. Da gibt's ja auch noch andere Bereiche im Krankenhaus und so weiter. Und komischerweise funktioniert's da nicht so gut. Es läuft nur über gewerkschaftliche Kämpfe und über Streiks und irgendwie findet das Matching da irgendwie nicht so gut statt. Kannst du dir das erklären?
Ja, absolut. Also ich sehe das auch so. Also ich frage mich auch immer schon, also ich meine, im Moment, ich habe das Gefühl, ein bisschen was bewegt sich langsam, weil darüber reden wir ja eigentlich schon sehr lange und ich glaube, dass das schon mehr und mehr Personen verstehen, weil wir auch einfach diesen Arbeitskräftemangel in diesem Bereich, also der ist riesig, ne? Da haben wir ein riesiges Problem. Und wenn ich da mehr Leute hinkriegen will, dann muss ich die halt besser bezahlen und ihnen bessere Konditionen bieten. Ich meine, das ist doch eigentlich offensichtlich, oder? Genau. Und ja, warum passiert es nicht? Also wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen passiert es. Nur warum dauert das so lange? Und ja, ich meine, jetzt, ich glaube, es hat auch schon was damit zu tun, wie du gerade sagst, das gewerkschaftliche Kämpfe, die da durchgefochten werden. Ich meine, in den großen Industrien sind diese ganzen Dinge viel, viel etablierter. Ne? Also bei uns in der Automobilindustrie, da werden regelmäßig Tarifverträge und da gibt es starke Verhandlungspartner auf beiden Seiten. Das ist da irgendwie viel, viel etablierter und ich glaube, das müssen wir da auch noch stärker hinkriegen. Also wir haben auch so ein bisschen, das ist auch so ein Thema, über das ich gerne rede, Transparenz. Dieses, was verdienen denn eigentlich die anderen und was gibt's denn eigentlich für andere Jobs? Weil ich habe ja vorhin auch so ein bisschen darüber gesprochen, so Löhne entstehen durch Jobwechsel oder Veränderungen in Löhnen. Und dafür muss ich aber erstmal wissen, was sind denn eigentlich meine anderen Optionen? Wo könnte ich denn hingehen?
Und was verdienen die Leute da?
Genau. Und dann hat es auch so ein bisschen was mit Risikobereitschaft zu tun. Ne? Bin ich denn überhaupt bereit, jetzt woanders hinzugehen? Und ich meine, jetzt kann man vielleicht auch so ein bisschen über eine Person, die im Bereich Pflege arbeitet, sagt sich, setzt vielleicht auch gar nicht so viel Wert da rein oder vielleicht zu wenig, ne? Unterschätzt sich da selber auch ein bisschen und so, ne? Wohingegen andere Personen, die eh in so, naja, so, wo es halt mehr um das Geldverdienen geht und so, da ist das vielleicht auch irgendwie näher dran. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Und da brauchen wir dann vielleicht auch noch mehr, ja, dieses gewerkschaftliche Engagement. Also genau, ich diese Transparenz finde ich auch ganz wichtig, weil wenn man eben dann sieht, es gibt andere, ja, vielleicht auch in dem Bereich, ein anderes Krankenhaus, wo es anders funktioniert. Das wäre aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, um da auch ein bisschen mehr Druck und ja, mehr Dynamik reinzukriegen.
Ja, super. Danke dir. Ich glaube, das waren viele spannende und wichtige Punkte, die wir da angeschnitten haben. Nach so viel Inhalt machen wir eine kurze Auflockerungsrunde und ich bringe hier mal eine Runde kurze rein. Nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet, stellen wir dir ein paar Fragen und du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen. Bist du bereit?
Ja, und gespannt.
Okay, dann fange ich mal an. Was ist deine Lieblingswirtschaft, Kneipe oder Café?
Kaffee. Okay. So soll ich auch begründen, warum?
Genau. Ja,
ja, also ich habe auch zwei kleine Kinder. Ich bin im Moment eher so, nachts schlafe ich gerade, wenn es irgendwie geht. Von daher ist es gerade das Kaffee. Ja, genau. Okay.
Dann wechseln wir jetzt schnell das Thema. Welche arbeitsmarktpolitische Maßnahme erwartest du von der neuen Regierung? Okay. Kleiner Switch.
Ich dachte, jetzt kommen die einfachen Fragen.
Das ist ein Mix.
Ja, okay. Ja, doch. Also ich bleibe bei dem Thema Transparenz, das ich eben schon kurz angesprochen habe. Weil im Arbeitsmarkt, ich meine, wo wir gerade stehen, ist das Thema Transformation. Da passiert gerade wahnsinnig viel entlang vieler Dimensionen, Demografie, Umbau der Wirtschaft hin zu CO2-Neutralität. Wir müssen viel mehr in Verteidigung investieren und so weiter und so fort. Und da muss der Arbeitsmarkt mitgehen. Und wir müssen dadurch auch mehr Dynamik im Arbeitsmarkt zulassen. Und deswegen wäre es für mich etwa Dinge, die die Transparenz fördern, die also fördern, dass Personen Jobs wechseln. Und da sind wir, also auch in Deutschland im allgemeinen Vergleich, nicht besonders gut. Also gerade auch Personen, dass die mal wirklich die Berufe wechseln. Das kommt bei uns quasi gar nicht vor. Sehr, sehr selten. Viel, viel seltener als in anderen Ländern. So, jetzt kenne ich, das ist natürlich schwierig. Welche, was ist das konkret?
Was ist die Maßnahme?
Was heißt das? Genau. Absolut. Also ich habe tatsächlich schon, das gibt's teilweise ja auch so Prinzip so eine Art Entgeltatlas, was kann man in welchen Jobs verdienen, aber ich glaube, es müsste noch viel, viel, wir müssten da viel, viel mehr drüber reden, was man da eigentlich so, was man da machen kann. Es müsste viel normaler sein, über sowas zu reden. Und das Zweite, was ich wahnsinnig wichtig finde, aber das ist auch eher so ein bisschen etwas, was wir nicht tun sollten, weil wenn wir diese Transformation, also diese, also da müssen Leute Risiken eingehen. Ja, also wenn ich jetzt mich entscheide, ich wechsle meinen meinen Job, den ich vorher hatte, ich mache jetzt was komplett Neues, das mache ich nicht einfach so. Und damit Leute bereit sind, solche Risiken einzugehen, braucht es eine starke Sozialversicherung. Und deswegen wäre für mich, und das heißt für mich jetzt nicht, dass wir die noch weiter aufbauen sollen. Ich glaube, wir haben eine gute Sozialversicherung in Deutschland. Die auch Probleme hat, aber jetzt grundsätzlich erstmal ist die da. Nur da sollten wir jetzt nicht rangehen und da kürzen.
Ja, sehr schön auch, dass du das mit dem arbeitsmarktpolitischen Thema verknüpfst. Nächste Frage. Du hast schon an beidem gearbeitet. Was gefällt dir besser, Forschungsinstitut oder Uni?
Das ist eine schwierige Art. Also ich mache tatsächlich im Moment auch immer noch ein bisschen beides. Ich glaube auch, weil mir beides Spaß macht. Ja, es ist tatsächlich beides. Es sind schon wirklich unterschiedliche Dinge. Ja, aber in so einem Forschungsinstitut, was da halt schon viel mehr im Vordergrund steht, sind halt so diese ganzen Dinge, die wir auch gerade hier so diskutieren. Und ich diskutiere sowas dann auch gerne wieder mit meinen Studis in Veranstaltungen und so. Und deswegen finde ich das super, wenn ich beides machen kann. Also,
ergänzt sich gut.
Ja, genau. Okay. Ja.
Perfekt. Dann hast du ja genau die goldene Mitte gefunden in beidem.
Ja.
Hast du einen Satz zum Tarifabschluss im öffentlichen Dienst für uns, was dir dazu einfällt?
Ja, war nötig.
Sehr gut. Kurz und knapp. Neuseeland oder Australien?
Haben wir jetzt rausgesucht, weil du
ja
in beiden Ländern schon gearbeitet hast.
Ja. Also ich habe eben schon gesagt, es ist beides, das kann ich jetzt nicht wieder sagen.
Nee, das kannst du jetzt nicht sagen.
Nicht bei diesem heiklen Thema.
Ja, ich glaube, das ist doch Neuseeland.
Okay. Okay. Welches Buch, das du uns empfehlen kannst, hast du zuletzt gelesen?
Ich habe tatsächlich ein Buch hier gerade auf meinem Schreibtisch gefunden. Ich muss allerdings zugeben, dass ich es noch nicht gelesen habe. Okay. Ich würde das jetzt trotzdem einfach nehmen, weil ich es unglaublich gerne lesen möchte. Und vielleicht liest es dann ja auch noch der eine oder die andere. Das ist die Data Economy, Tools and Applications. Und das ist von Kollegen und einer Kollegin, die ich auch beide ein bisschen kenne. Und das macht es natürlich dann irgendwie auch ganz interessant. Also es ist wirklich ein Buch von Makro-Personen, die sich aber in dieses Thema Data so, und da geht es dann halt auch viel darum, was sind es eigentlich, so ein Unternehmen wie Amazon zum Beispiel auszeichnet, genau, diese ganzen Daten, die erheben. Wir haben ja eben auch so ein bisschen über Marktmacht gesprochen und so. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema, wo ich auch glaube, dass wir da noch mehr verstehen müssen, gerade auch, wenn man so USA, Europa und so sich anguckt. Deswegen habe ich das Buch jetzt bei mir liegen, genau.
Sehr schön.
Perfekt. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar wollen wir von dir wissen, ob du bei der Klimakatastrophe optimistisch bist oder pessimistisch.
Pessimistisch.
Okay. Danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast und für deine sehr schönen Antworten. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr lehrreiche Runde, kurze,
ja, würde ich auch
sagen.
Ja.
Und dann machen wir direkt inhaltlich weiter, ne, Rudi?
Genau, jetzt geht's nämlich zur Kurzarbeit. Kurzarbeit bedeutet nämlich, dass für einen bestimmten Zeitraum die Arbeitszeit für alle oder einen Teil der Beschäftigten eines Unternehmens verkürzt wird. Dies passiert vor allem, wenn sich das Unternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Phase befindet. Die betroffenen Beschäftigten erhalten zusätzlich zu ihrem Lohn vom Staat das sogenannte Kurzarbeitergeld, was 60% des Lohnverlusts durch die verkürzte Arbeitszeit ausmacht. Was ist die ökonomische Idee von Kurzarbeit?
Die Idee ist es erstmal wirklich zu verhindern, dass Unternehmen Beschäftigte entlassen. Also Kurzarbeit ist ein Kriseninstrument, also in einer Wirtschaftskrise möchte man verhindern, dass die Personen in die Arbeitslosigkeit gehen, möchte sie eben im Unternehmen halten. Und ich meine, warum ist das nötig? Weil die deutschen Arbeitsmarktinstitutionen sind so, dass wir zum Beispiel, wenn wir haben Tarifverträge, ne? Wir haben Geld- und Arbeitsverträge. Es ist bei uns nicht einfach so möglich, eine Person jetzt, die vorher Vollzeit gearbeitet hat, jetzt zu sagen, oh, jetzt arbeitest du nur noch die Hälfte. Ab nächster Woche kriegst du nur noch die Hälfte des Geldes. Das funktioniert bei uns nicht so, weil wir eben unsere Arbeitsmarktinstitutionen anders sind, aus guten Gründen. Und es gibt auch sowas wie einen Kündigungsschutz, ne? Und diese ganzen Institutionen. Jetzt ist es aber nun mal so, dass das eben dazu führt, dass wenn Unternehmen in einer Krise sind, ja, und ob das jetzt Covid ist oder demnächst Zölle, viele Unternehmen, für die sind ihre Lohnkosten ein großer Teil der regelmäßigen Kosten, die sie tragen müssen. Ne? Ich meine, es kostet richtig Geld, Personen, ne, zu haben. Das heißt, wenn denen jetzt ihr Umsatz wegbricht, warum auch immer, immer noch diese Lohnkosten zu bezahlen, das kann denen halt das Genick brechen, ne? Das ist einfach so. Und da ist dann die Idee der Kurzarbeit halt ranzugehen und zu sagen, okay, wir geben jetzt dieses flexible Instrument, diese Anpassung möglich zu machen und dann zu sagen, naja, damit können idealerweise kurzfristige Nachfrageausfälle ausgeglichen werden. Und das ist tatsächlich auch eines so der großen Vorteile der Kurzarbeit aus meiner Sicht, ist diese ja relativ kurzfristige Anwendbarkeit. Also Kurzarbeit haben wir in Deutschland ja schon seit über 100 Jahren. Das ist ja ein sehr etabliertes Instrument. Viele Unternehmen kennen das auch, viele haben das schon mal benutzt. Und das, ich meine, das haben wir unter Covid sehr deutlich gesehen, dass das wirklich, das wurde sofort aktiviert und es wurde im Ausmaß eingesetzt, wie wir es vorher noch nie gesehen haben. Und das ist aus meiner Sicht auch einer der großen Vorteile, dass es eben so schnell und flexibel ist.
Wenn wir jetzt über Covid sprechen, weil du es gerade auch schon angeschnitten hast, oder wir können es auch generell ergreifen, welche Effekte hatte denn die Kurzarbeit dann sozusagen auf die Wirtschaftsleistung sowie auf die Arbeitslosigkeit? Also entweder jetzt auf Covid bezogen.
Unter Covid oder
generell? Ja, genau, also gerne am Beispiel Covid, aber ja, vielleicht auch generell, ja.
Ja, also wir können ja mal mit Covid anfangen, weil ich das gerade auch schon gesagt habe. Also ich meine, das war schon in vieler Dimension irre, ja. Und die Kurzarbeit, also ich habe ja auch vorher schon zu dem Thema gearbeitet. Ich habe angefangen dazu zu arbeiten noch während der Finanzkrise. Das war während meiner Doktorarbeit, wo das im Prinzip das erste Mal auch groß war seit langer Zeit wieder. Und diese Dimension da war ja einfach eine völlig andere. Und das haben ja auf einmal auch Länder eingesetzt, die dieses Instrument vorher überhaupt nicht kannten. Also in Deutschland haben wir das schon lange. Es gibt auch andere Länder, wo das schon weit verbreitet ist. Italien zum Beispiel, Frankreich. Aber Großbritannien zum Beispiel hatte sowas vorher nicht. Und die haben eine Form davon auch unter Covid eingesetzt. Weil es aber einfach da auch das richtige Instrument war. Man wollte die Leute ja auch zu Hause halten. Und okay, gut. Also wozu hat es geführt? Ich meine, was man sich einfach angucken kann, ist ja die, wenn man einen Vergleich macht, den Arbeitsmarkt in den USA mit dem deutschen Arbeitsmarkt unter Covid. Also auch in Deutschland ist die Arbeitslosigkeit unter Covid gestiegen und auch nicht wenig gestiegen. Aber wenn man dann mal die Zahlen der USA daneben hält, ist das, was hier passiert ist, im Prinzip drüber lachen. Und ich meine, das ist natürlich die Kurzarbeit, ne, wo diese ganzen Personen aufgefangen wurden. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist gar nicht so klar, dass das für die Person wirklich besser ist, ja, weil was unter Covid passiert ist, war oft eine komplette Stundenreduktion, was heißt, dass die Betroffenen gar nicht mehr gearbeitet haben. Und dann, du hast es ja eben gesagt, diese 60%, das ist im Prinzip unser Arbeitslosengeld. Ja, also wenn diese Person entlassen worden wäre und Anspruch auf das übliche Arbeitslosengeld hätte, hätte die im Prinzip die gleiche Situation gehabt. Ne? Also es ist jetzt, wenn ich wirklich so eine 100% Stundenreduktion unter Kurzarbeit habe, ist es eigentlich das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass man halt unter Umständen schneller wieder zurück in das Unternehmen kommt, ne? Weil ja der Arbeitsvertrag läuft weiter und man ist ja quasi nur temporär, ja, auf Abruf, wenn man so will. Genau. Also von daher hat es unter Covid aus meiner Sicht ganz, ganz sicher kurzfristig geholfen. Man muss aber auch sagen, dass Covid schon auch sehr anders war, weil Kurzarbeit ist klassischerweise, zumindest im deutschen Kontext, sowas, was in großen Industrieunternehmen eingesetzt wird. Mhm. Also wo die Beschäftigten typischerweise nicht so schlecht bezahlt sind. Also eher gute Jobs, wenn man so will, ja. Mhm. In den Industrie zum Beispiel. Und das war unter Covid auf einmal komplett anders, ne? Ich meine, Kurzarbeit war etwas, was in Restaurants, Dienstleistungen auf einmal gang und gäbe war, und das gab's vorher tatsächlich nicht. Und da ist auch mir noch nicht so ganz klar, also ich meine, da hatte es auch einfach einen anderen Grund, ja, das muss man so klar mal sagen. Das hatte was mit den Lockdowns zu tun und so, die man unterstützen wollte. Das war jetzt nicht nur ökonomisch, warum das da so eingesetzt wurde.
Genau. Und kannst du was dazu sagen, wie die Kosten waren? Also du meintest ja schon, dass es jetzt quasi bei so einer Kurzarbeit null, wo die Leute gar nicht mehr arbeiten, eigentlich kostentechnisch ähnlich ist, wie wenn die Menschen ihre Arbeit verlieren würden, also aus Sicht des Staates. Ist es dann so, dass Kurzarbeit eigentlich für den Staat gar nicht so viel mehr Kosten bedeutet?
Für den Staat, also die Frage ist immer, was ist die Alternative,
ja,
ne? Und wenn die Alternative Arbeitslosigkeit ist, ist Kurzarbeit üblicherweise sogar günstiger. Also das ist auch das, was wir in verschiedenen Studien gezeigt haben. Ich meine, zum Beispiel einfach, ja, weil die übliche Stundenreduktion ist nicht 100%, ne? Also das war selbst unter Covid, lag die bei um die 50, ein bisschen drüber vielleicht, ne? Aber das war, das, die übliche Situation ist, dass die Personen schon noch einen Teil arbeiten. Und dann ist das erstmal günstiger. Die Frage ist halt immer, wäre die Person, die jetzt von Kurzarbeit betroffen ist, wäre die denn überhaupt entlassen worden?
Genau, das habt ihr euch ja auch angeguckt in deiner Forschung.
Richtig, genau.
Und wenn wir das richtig verstanden haben, ist es so, dass in Krisen durch Kurzarbeit, in Krisenzeiten durch Kurzarbeit mehr Arbeitsplätze erhalten werden, dass tatsächlich quasi dieser Trade-off besteht zwischen Leute bleiben in Arbeit, die sonst arbeitslos geworden wären. Aber in wirtschaftlich guten Zeiten ist der Effekt deutlich kleiner oder führt sogar zu mehr Entlassungen, wenn wir das richtig verstanden haben. Wie erklärst du dir dieses Ergebnis? Also ich glaube, das Ergebnis in Krisenzeiten leuchtet ein. Das heißt, da ist es tatsächlich ein arbeitserhaltender Effekt. Und wie erklärst du dir das andere Ergebnis?
Also obwohl es auch in Krisenzeiten nicht eins zu eins ist. Also wir finden jetzt auch nicht, dass jede Person, die dann von Kurzarbeit betroffen ist, zwingend entlassen worden wäre. Also es ist jetzt auch kein... Man spricht da manchmal darüber, so wie viele Jobs pro kurzarbeitender Person wurden gerettet. Die Zahl ist nicht eins, ne? Die
aber
ist
schon, es war schon relativ hoch.
Die ist schon
oder?
Geringer. Genau. Also, was wir wirklich gesehen haben, ist so ein bisschen, je tiefer die Krise ist, also in einer tiefen Wirtschaftskrise, kann diese Zahl schon relativ hoch werden, ja. Also, was wir auch sehen, ist genau das, was du gerade gesagt hast. In wirtschaftlichen guten Zeiten wird dieser Effekt null bis teilweise auch geht hier in die andere Richtung, was nicht unbedingt heißt, dass die Firmen tatsächlich mehr entlassen. Es heißt vielleicht einfach auch, dass es über die Einstellungen geht. Und das ist tatsächlich auch was wir, also ich meine, man hat ja einfach das Problem, diese Effekte sind halt nicht so trivial zu messen, aber das Problem haben wir überall, weil eben Kurzarbeit dann eingesetzt wird, wenn es wirtschaftlich schlecht läuft, ne? Wie trenne ich denn diese beiden Dinge? Die Studie, über die du gerade sprichst, da haben wir das mit Daten versucht und in anderen Studien habe ich das auch so ein bisschen mit mehr Theorie versucht, dass man dann halt auch, dann hat dann auch den Vorteil, dass man dann eben auch eine Geschichte erzählen kann, was da passiert. Und was wir ja da wirklich sehen, ist, dass Kurzarbeit hilft, auch schon bei der Einstellungsentscheidung von Unternehmen. Weil, also Kurzarbeit ist ja auch eine Form von Versicherung aus Sicht des Unternehmens. Ne? Wir haben eben so darüber gesprochen, die Lohnkosten sind ein echt großer Teil von dem, was Unternehmen so täglich finanzieren müssen. Und dann ist das eine Form von Absicherung, wenn es ganz schlecht kommt, dann kann ich halt eben über dieses Instrument quasi, naja, mich absichern. Und das führt dazu, dass Unternehmen auch dann schon mehr einstellen. Genau. Und ja, diesen Effekt gibt's weniger in Expansionsphasen, beziehungsweise ist er da vielleicht sogar kontraproduktiv. Ich habe ja vorhin auch schon mal so ein bisschen über diese Produktivitätsidee gesprochen. Die Angst bei Kurzarbeit ist immer, dass ich Personen in Unternehmen halte, die eigentlich unproduktiv sind. Die vielleicht, ne, auch irgendwie in Sektoren sind, die eigentlich gerade schon absterben, die es demnächst gar nicht mehr geben wird und dass man so Zombie-Firmen am Leben hält. Und das ist halt genau das, dieser Effekt wird aus meiner Sicht so in wirtschaftlichen starken Phasen, wenn ich da so ein Instrument einsetze, ist auch eine gewisse Form von Komposition, weil dann sind es eben genau diese Unternehmen, die dieses Instrument dann noch nutzen. Das wird dann stärker. Und dadurch verhindere ich eben unter Umständen auch, Wachstum in produktiveren Unternehmen, weil ich diese Leute in unproduktiven Unternehmen halte. Und das ist im Prinzip diesen Effekt, den wir in den Daten sehen oder so interpretieren wir den. Also das heißt jetzt nicht zwingend, dass er mehr entlassen wird. Das heißt einfach nur, dass da im Prinzip Beschäftigungswachstum verhindert wird dadurch.
Mhm. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, den du gerade erwähnt hast. Und zwar ging es um die Frage, werden die ArbeitnehmerInnen denn eigentlich wirklich, also werden die entlassen worden? Und wie geht man damit eigentlich um, weil man das ja bei den Unternehmen eigentlich gar nicht weiß, hätten die Leute jetzt entlassen oder nicht. Und ich würde das jetzt einfach mal annehmen, dass das schon ein Anreiz für Unternehmen war, dieses Kurzarbeiterinnengeld dann trotzdem anzunehmen und sich vielleicht gar nicht die Frage zu stellen, wie es jetzt eigentlich also mit dem Unternehmen aussieht, sondern dass sozusagen das einfach frei verfügbar war und man da einfach zugreifen konnte. Also macht das Sinn, sozusagen, also aus UnternehmerInnen-Logik sozusagen zu denken. Und kann man das verhindern oder also wie geht man damit um? So?
Also ja, und ich glaube, gerade auch unter Covid ist das auch passiert. Also da war das Ausmaß teilweise auch ein bisschen, also zu hoch. Ja. Mhm. Das kann man ja irgendwann auch überhaupt nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, das ist aber zum gewissen Maße auch eingepreist oder auch die Idee, weil, also ich habe schon das Gefühl, dass gerade diese Kurzarbeit, das ist auch so ein Signal, ne? Ich meine, also Covid war offensichtlich für alle neu und schwierig, für Unternehmen auch. Das war dann auch ein Signal des Staates, so wir lassen euch jetzt nicht alleine und wir unterstützen euch hier, ne? Also das hat ja auch so eine Komponente. Mhm. Und dann sagt man vielleicht, okay, dann leben wir auch damit, dass jetzt ein paar von diesen Leuten das jetzt eigentlich vielleicht gar nicht gebraucht hätten. Mhm. Und die Kritik geht ja teilweise sogar noch viel weiter. Also es gibt ja auch diese Fälle, die dann auch gerne mal durch die Medien gehen, dass vielleicht sogar Personen offiziell für Kurzarbeit angemeldet waren, aber eigentlich trotzdem einfach weitergearbeitet haben. Mhm. Ja, ich meine, auch da solche Geschichten passierten, gerade unter Covid wurde sowas viel, ne? Also auch so eine Art von Missbrauch, der da passiert. Ich muss sagen, also da ist mir immer nicht so ganz klar, inwiefern das jetzt eher so mal so ein paar anekdotische Geschichten sind oder was jetzt das wirkliche Ausmaß ist. Es gibt ein paar Studien, die es versuchen abzubilden. Das ist natürlich ganz einfach, weil es im Prinzip auch eine Form von, also das ist ja auch eine Form von Betrug, die da passiert, ne? Und das gibt ja auch nicht jeder einfach so zu. Mein Gefühl ist, ja, das passiert. Aber ich meine, es passiert im Prinzip bei jeder Form von Subvention oder bei jeder Form von Eingriff, auch bei Mindestlohn. Ja. Dass es da jetzt besonders viel ist, habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass das so ist. Obwohl ich jetzt schon denke, also Covid war bestimmt eine Hochphase dessen. Das sehe ich auch absolut. Genau, ja.
Ein anderer Punkt vielleicht noch, der auch teilweise durch die Medien ging, ist, dass es durchaus vorkommt, dass Unternehmen Kurzarbeitergeld beziehen und im gleichen Jahr aber Dividenden oder Boni ausschütten, was ja erstmal ein bisschen paradox wirkt. Kannst du dir erklären, warum man diese Praxis nicht verbietet?
Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Entscheidungsprozesse sind, aber mein Gefühl ist, jeder wäre froh, wenn wir es verbieten könnten. Die Frage ist nur so ein bisschen, wie will man es verbieten? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, der große Vorteil von Kurzarbeit aus meiner Sicht ist wirklich diese schnelle Einsetzbarkeit. Mhm. Es ist eigentlich ein sehr etabliertes, in dem Sinne auch unkompliziertes Instrument. Und jetzt kann man natürlich die Unternehmen irgendwie verpflichten und ihnen sagen, okay, dann müsst ihr mir jetzt aber vorher nachweisen, dass ihr jetzt in diesem Jahr und in Zukunft erstmal so und so lange keine Dividenden ausschüttet oder keine Boni auszahlt. Aber dann gebe ich einen Teil von dieser Flexibilität einfach auf. Ne? Also es ist in dem Sinne auch eine Form von Trade-off. Und ich glaube, deswegen tut man das nicht. Und dann ist es natürlich auch mal eine Frage, wie man das dann auch wirklich implementieren würde. Ne? Ich meine, eigentlich reden wir ja die ganze Zeit davon, dass wir unsere Bürokratie entschlacken wollen. Das wäre wahrscheinlich das Gegenteil und würde, glaube ich, also mein Gefühl wäre, es würde einen Teil dieses großen Vorteils der Kurzarbeit potenziell kaputt machen, wenn man das macht.
Mhm. Und meinst du, dass Unternehmen dann auf die Kurzarbeit nicht zurückgreifen würden? wenn das mit mehr Regeln einhergehen würde?
Ja, beziehungsweise vielleicht nicht so kurzfristig.
Mm-hmm.
Ja, also mm-hmm. wenn man jetzt erst quasi eine Prognose abgeben muss, wie viele, was werde ich denn jetzt ausschütten oder ich muss mich verpflichten, dass ich das dann nicht tue. Ich meine, wenn wir über Dividenden reden, ich meine, die Unternehmenseigner, dann werden die dann sicherlich mitreden wollen mm-hmm. und so, ne, wenn man solche Verpflichtungen auch eingehen würde. Dann wird es halt in dem Sinne auf einmal eine viel, viel größere, ja, viel, viel schwieriger, sowas einzusetzen. Genau. Mm-hmm. Genau. Also was ist schon, den Vorschlag gibt es jetzt auch schon länger und den finde ich auch sehr gut, weil du hast ja, Rudi, du hast ja vorhin gefragt, was können denn Unternehmen oder wie kann man denn das so ein bisschen versuchen, das so ein bisschen ja in Grenzen, in Schranken zu weisen. Mhm. Ne? Also im Prinzip gibt es schon, es gibt schon Teile davon. Also was zum Beispiel, Kurzarbeit funktioniert so, dass die Löhne proportional zur Stundenreduktion reduziert werden. Die Sozialversicherungsbeiträge aber nicht. Also die Unternehmen zahlen die Sozialversicherungsbeiträge von kurzarbeitenden Personen weiter.
Als würden sie Vollzeit
arbeiten. Zumindest normalerweise.
Arbeiten.
Sowas wurde zum Beispiel unter Covid ausgesetzt. Aber üblicherweise ist es so. Das heißt, das kreiert eine gewisse Form von Kosten für Unternehmen. Also selbst wenn ich jetzt eine Person auf 0% Stunden setze, muss ich diese Sozialversicherungsbeiträge für diese Person weiterzahlen. Die ist also dann nicht umsonst, sondern es kostet mich schon noch was. Und das ist einmal so eine Idee, wo man halt im Prinzip verhindern möchte, dass Unternehmen das für Personen einsetzen, wo sie es eigentlich überhaupt nicht brauchen. Mhm. Ja. Ein weiterer Vorschlag ist, Kurzarbeit bezahlt sich ja auch aus der Sozialversicherung, also im Prinzip aus den Sozialversicherungsbeiträgen. Und dass man sowas an vorherige Kurzarbeitsnutzung hängt. Also, dass man quasi sagt, Unternehmen, die in der Vergangenheit sehr, sehr viel Kurzarbeit benutzt haben, zahlen dann in Zukunft mehr in die Sozialversicherung ein. Mhm. Das Experience Rating, also das wird zum Beispiel in den USA auch beim Arbeitslosengeld gemacht. Man könnte das auch mit dem Kurzarbeitsgeld zum Beispiel so machen, um so ein bisschen so abzugreifen oder auch, dass die Unternehmen sich eben darum bewusst sind, dass es in der Krise kostet es sie dann nichts, ne? Weil ich meine, das ist ja sinnlos, weil in der Krise will ich die Unternehmen ja finanziell entlasten. Aber es würde quasi bedeuten, dass sie in Zukunft, wenn sie wieder Gewinne machen, dann ein bisschen mehr zahlen müssen. Den Vorschlag gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger. Das ist was ich ehrlich gesagt, für mich macht das Sinn. Wahrscheinlich ist es auch wieder, ne? Das müsste natürlich umgesetzt werden, kreiert Bürokratie und so weiter und so fort. Aber es ist halt eine Ex-Post-Kosten, die aber trotzdem ja in dieses Unternehmenskalkül eingehen sollten. Also von daher finde ich das schon einen ganz, ganz sinnvollen Vorschlag.
Ja, super. Danke dir für deine Erklärung zur Kurzarbeit und ich glaube, dass wir auch im nächsten Themenblock wieder auf die Kurzarbeit zu sprechen kommen werden oder es zumindest mit vorkommen wird, denn wir möchten gerne mal wieder über ein aktuelles Thema sprechen mit dir und es gibt ein aktuelles Thema, was sich sehr gut mit deiner Forschung und den Thematiken der heutigen Folge verbinden lässt und zwar befindet sich Deutschland derzeit in einer wirtschaftlichen Schwächephase. Die Prognosen deuten eigentlich immer auf entweder kein Wachstum oder sogar eine Schrumpfung der Wirtschaft hin. Und unter anderem befinden sich derzeit auch große Autobauer, wie zum Beispiel VW, in einer Krise. Welche Auswirkungen hat denn diese wirtschaftliche Situation aktuell auf den Arbeitsmarkt in Deutschland?
Ja, man sieht es mittlerweile auch immer deutlicher. Also die Arbeitslosigkeit steigt mittlerweile seit über 2 Jahren an. Und wir sind fast bei dem Covid-Niveau angekommen. Mhm. Ne? Also das ist schon ordentlich. Und was sehr auffällig ist, ist, dass die, also wenn ich jetzt aus Sicht der Beschäftigung gucke, dass die Beschäftigung vor allem in der Industrie, also im verarbeitenden Gewerbe, da zurückgeht, also genauso wie du gerade gesagt hast, ne? Zum Beispiel im Automobilbereich, wohingegen in anderen Bereichen, also wenn wir jetzt in die Dienstleistungen gucken, da sieht es ganz anders aus, ne? Also da baut sich die Beschäftigung weiter auf. Also daher sieht man, also man sieht das ganz, ganz klar. Was ganz interessant ist, finde ich immer, wenn man über diese Entwicklung der Arbeitslosigkeit nachdenkt, also die Arbeitslosigkeit steigt jetzt nicht primär, weil Leute entlassen werden. Also es passiert auch. Es passiert aber relativ selten. Die Arbeitslosigkeit steigt hauptsächlich, weil weniger Leute eingestellt werden.
Mhm.
Also die Neueinstellungen, die sind es im Prinzip, die dazu führen, dass eben, also die Arbeitslosigkeit speist sich ja die ganze Zeit daraus, dass mal Leute entlassen werden, dann werden wieder neue eingestellt. Und wenn dieser eine Kanal aber eben nicht mehr funktioniert, und das ist so ein bisschen das, was gerade im Moment passiert, steigt die Arbeitslosigkeit über die Zeit an. Und ja, also man sieht es definitiv, genau.
Britta, die Arbeitsplätze in der Autoindustrie bei den deutschen Autobauern galten bislang als sehr sicher und gut bezahlt. Wie wirkt sich denn eine Krise ausgerechnet in dieser Industrie auf die Beschäftigung und auch auf die Lohnhöhe in anderen Sektoren aus?
Ja, sehr gut. Also im Prinzip, wenn ich mir den deutschen Arbeitsmarkt angucke, ist die Mobilität zwischen den Sektoren nicht sehr hoch. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich ein Problem. Also dieses, wenn jetzt eine Person einen Job in der Automobilindustrie verliert, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann im Pflegebereich einen Job annimmt, ist nicht sehr hoch. Was, glaube ich, auch jedem klar ist, warum, ne? Ich meine, das hat auch offenbar, also Kosten, das muss man doch erstmal lernen und so, ja. Das ist aber wirklich, das ist schon ein Problem, ja. Und das ist auch so das, was man tatsächlich im Moment auch schon in diesen Zahlen sieht, weil wir haben im Moment diese Situation, der Arbeitsmarkt ist ja gerade so ein bisschen schizophren. Ich habe gerade davon gesprochen, die Arbeitslosigkeit steigt. Gleichzeitig sprechen wir aber immer noch davon, dass wir eine Form von Arbeitskräftemangel haben. Mhm. Und das ist auch so, ja, in bestimmten Sektoren. Die finden keine Leute mehr. Und das ist eben genau dieses, es passt halt nicht zusammen. Also wir sprechen dann von Mismatch, ne? Also die Personen, die arbeitslosen Personen auf der einen Seite und die Jobs, die offenen Stellen, die da sind. Und das ist halt ein zunehmendes Problem. Und leider gibt es da nicht so eine einfache Antwort drauf. Also ich habe vorhin schon mal so über das Thema Weiterbildung gesprochen, aber das sagt sich auch immer ein bisschen leichter, als dass es wirklich umgesetzt wird. Ich meine, natürlich ist im Prinzip das, was man braucht, aber das macht man eben nicht von heute auf morgen. Und für mich ist auch ja dieses Thema auch Transparenz. Und ich glaube, wir müssten da auch viel mehr drüber reden, weil ich meine, so ein Wechsel zu machen von Sektor A nach Sektor B, das macht keiner einfach so. Aber dann muss ich zumindest schon mal eine Menge Informationen darüber haben, wie es vielleicht in diesem anderen Sektor funktionieren könnte und was ich da kriege. Genau.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass es einen Fachkräftemangel in vielen Bereichen gibt. Und irgendwie ist ja die Situation gerade schon so, dass es eine wirtschaftliche Schwächephase gibt, aber gleichzeitig der demografische Wandel in Deutschland ziemlich stark voranschreitet und vor allem in den nächsten Jahren auch ein nicht unwesentlicher Teil der Beschäftigten, so die sogenannte Babyboomer-Generation, in Rente geht, wodurch in vielen Branchen ein Arbeitskräftemangel befürchtet wird. Stärkt dieser Mangel dann die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer aktuell? Und kann das sein, dass das zu einer Situation führt, dass trotz der wirtschaftlichen Schwächephase die Löhne ansteigen?
Ja, es wäre schön, wenn das passieren würde, ja. Also wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen über den Pflegesektor gesprochen und so, wie man das ja eigentlich schon die ganze Zeit erwarten würde, ne, dass da mal mehr. Also ich denke, ja. Also die kurze Antwort ist ja, davon würde ich ausgehen. Die Frage ist nur, da sieht man so ein bisschen, wie starr dieses System dann doch ist. Also ich wundere mich immer so ein bisschen, dass es da nicht mehr Dynamik gibt, dass da nicht mehr passiert. Aber genau, ja, genau davon würde ich ausgehen. Und ich meine, zum Teil sehen wir das auch schon, ne? Also wir reden ja auch viel darüber, dass Beschäftigung auch viel flexibler werden muss, dass es vielleicht auch nicht immer nur um die Lohnhöhe geht, sondern dass eben auch weitere Komponenten dazu beitragen können, dass Personen tatsächlich im Job arbeiten, Urlaub, alles Mögliche, was noch dazu gehört. Ich hatte schon das Gefühl, dass sich da schon noch was bewegt. Ich würde immer erwarten, dass es noch mehr sein sollte. Aber vielleicht kommt es demnächst.
Aber man liest ja auch Gegenteiliges, ne? Also ich meine, Frau Fahimi vom Deutschen Gewerkschaftsbund muss sich jetzt damit auseinandersetzen, dass irgendwie an der 40-Stunden-Woche gerüttelt werden soll und so weiter. Also eher, dass sich die Bedingungen der ArbeitnehmerInnen irgendwie auch noch verschlechtern. Also
ja, was dann, denke ich, auch wieder diese unterschiedliche Entwicklung in den einzelnen Sektoren ist, ne? Also ich meine, im verarbeitenden Gewerbe ist es gerade wirklich nicht gut. Ja? Also das ist schon, da sieht man es ganz klar. Also, und ich meine, im Prinzip müssen sich dann die Personen, die da im Moment beschäftigt sind, fragen, ob sie bereit wären, einen anderen Job anzunehmen, einen anderen Sektor. So, aber jetzt ist das Verarbeitergewerbe Nummer auch eins, ist sehr gut bezahlt. Also es ist halt auch nicht so einfach. Ja, genau.
Und jetzt als letzte Frage, wo du schon meintest, es ist alles nicht so einfach. Wie sollte Deutschland denn jetzt arbeitsmarktpolitisch auf die derzeitige Lage reagieren?
Ja, also ich meine, erstmal würde ich, also wir haben im Moment jetzt kein, in dem Sinne, Problem, das im deutschen Arbeitsmarkt, vom deutschen Arbeitsmarkt ausgeht. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, wir sind in einer anderen Situation, als wir Anfang der 2000er waren, wo man echt gesagt hat, okay, deutscher Arbeitsmarkt ist viel zu starr gewesen, wir haben riesen, sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Ne? Also ich meine, wenn man damit dann heute mal unsere Arbeitslosenquoten vergleicht, dann sind wir ja bei nichts. Ne? Also das ist ja so. Ne? Von daher ist es, glaube ich, schon eine ganz, ganz andere Situation als damals. Wir haben aber natürlich schon die Situation, dass sich offensichtlich alles, was gerade passiert, auch auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Das ist das, was wir gerade schon gesagt haben. Das heißt, der Arbeitsmarkt muss darauf reagieren. Ja, und ich meine, für mich ist es, also was haben wir? Wir haben das Thema Transformation, also im Prinzip der strukturelle Wandel, Demografie. Wir müssen unsere gesamte Wirtschaft umstellen, um vielleicht irgendwann mal CO2-neutral zu agieren. Wir haben auch dieses schwache Produktivitätswachstum seit Ewigkeiten. Und irgendwie kommen wir da nicht so richtig raus. So, und über das Thema Transparenz habe ich jetzt schon mehrfach gesprochen. Wir brauchen aus meiner Sicht auch mehr Flexibilität. Das ist das, was ich eben auch schon kurz sagte. Also es ist eben dieses, wir haben das Thema Demografie. Und da kommen wir ja auch nicht raus. Ja, ich meine, man kann zwar sagen, wir wollen mehr Zuwanderung. Auch das gibt es schon Personen, die sagen, dass sie das nicht wollen. Aber selbst wenn wir uns einigen könnten, wir wollen das, wird das unser Problem auch nicht lösen. Ja. Hm. Und deswegen müssen wir einfach dafür sorgen, dass auch Personen, die im Moment nicht im Arbeitsmarkt aktiv sind, aktiv werden oder länger aktiv bleiben. Und dafür brauchen wir einfach, also diese 40-Stunden-Woche, das muss dann eher dahin gehen, dass es einfach viel, viel mehr Freiraum gibt. Wann arbeite ich, wie viel arbeite ich? Ich meine, im Prinzip haben wir ja schon seit Jahrzehnten, wenn man sich mal anguckt, wo die großen Beschäftigungszuwächse herkamen, die kamen meistens aus der Teilzeitbeschäftigung in Deutschland. Eben weil es oft Frauen waren, die in den Arbeitsmarkt gegangen sind oder ältere Personen, die da länger arbeiten. Und das sind eben nicht die 40-Stunden-Vollzeitjobs. So, ne? Und ja, und ich meine, das zweite große Thema, ich habe vorhin schon einmal so ein bisschen über das Sozialversicherung gesprochen. Also ich halte die für total wichtig, auch um diese Jobwechsel. Wenn man das überhaupt hinkriegen will, muss man irgendwie so eine Form von Sicherheitsnetz haben. Wir haben aber dieses Problem mit den hohen Transferentzugsraten. Also wenn ich jemanden habe, der im System der Sozialversicherung ist, also irgendwelche Bezüge bekommt und dann einen Job annimmt, ist einfach der Anteil, das geht einfach sehr, sehr schnell zurück. Das heißt, es lohnt sich im Prinzip nicht. Ja, das diskutieren wir auch schon seit, ich weiß nicht wie lange, und es ist in Millionen Studien belegt, dass das ein Riesenproblem ist. Die Leute sind dann einfach nicht bereit und es macht auch keinen Sinn. Ja, ich meine, das kann ihnen auch keiner vorwerfen. Ja? Es macht einfach keinen Sinn, in so einer Situation dann zum Beispiel eine Teilzeitbeschäftigung aufzunehmen oder einen Minijob aufzunehmen. Und damit halte ich Leute im Prinzip künstlich aus dem Arbeitsmarkt raus. Also ich habe vorhin so ein bisschen auch mit Reservationslohn und so gesprochen. Das spielt natürlich eine Rolle. Und da gibt's auch echt gute Vorschläge, die auf dem Tisch sind, wie man sowas vereinfachen könnte. Und das heißt eben nicht, dass das Niveau der Sozialversicherung irgendwie runtergeht. Überhaupt nicht. Es heißt einfach nur, dass wir dieses, in dem Sinne, offensichtliche Problem angehen müssen, damit wir einfach die Anreize vielleicht auch zusätzlich zu arbeiten, da nicht verlieren. Genau.
Quasi das, wenn man mehr arbeitet, als einem das nicht gekürzt wird.
Ja, das ist schon auch gekürzt. Ich meine, es sollte gekürzt werden, aber es sollte, wir haben teilweise Transferentzugsraten, die gehen teilweise an die 100% ran.
Ja.
Und so hoch sollte es nicht sein, sondern es sollte sich dann im Prinzip so langsam abflauen. Das wäre so die Idee, ne? Am Anfang kriegt man noch ein bisschen mehr und irgendwann wird es weniger. Und im Moment haben wir da einfach einfach weil dieses System ja so kompliziert ist, dann kommen ja Transfers aus ganz unterschiedlichen Richtungen, mhm. teilweise auch Wohngeld und alles Mögliche, was da reingeht. Mhm. Und dann gibt's ja manchmal auch so, ja, so komische Ecken, wo dann auf einmal quasi alles weg ist, nur weil ich einen Euro mehr verdiene.
Mhm.
Und das sollte nicht passieren.
Ja, super. Man gehört, aus juristischer Sicht macht das ganz viel Sinn alles, aber es ist schwieriges Netz, schwieriges Unterfangen, sich da, glaube ich, einen Überblick zu verschaffen. Okay, haben wir genug über die arbeitslosen Personen gesprochen? Ich hatte gerade irgendwie noch so eine Frage im Kopf. Das ist eigentlich eine Frage, die ich immer im Kopf habe, ist, weil sozusagen zu sagen, Leute, die gerade arbeitslos sind, zu sagen, die sollen in den Arbeitsmarkt gehen, impliziert ja irgendwie immer, dass die Leute gerade freiwillig vielleicht nicht arbeiten. Und irgendwie störe ich mich daran, weil ich glaube, ich habe noch nie eine Person getroffen, bei der das so war. Und genau, und ich frage mich dann immer, ist das wirklich so? Also gibt es diese Menschen, die nicht arbeiten wollen? Und ja, weiß nicht, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich hatte selber, ich kann mich hier auch öffnen, ich habe selber schon mal BürgerInnengeld bekommen und ich habe dann auch gemerkt, dass halt teilweise Leuten sehr interessante Angebote gemacht werden, dass ein Fotograf zum Beispiel, der vorher Fotos geschossen hat, auf einmal einen Security-Dienst annehmen sollte oder irgendwie sowas, ne? Und das geht dann in ganz andere Welten und irgendwie bin ich dann auch in der Situation, dass ich mir denke, okay, ich kann verstehen, dass das jetzt gerade irgendwie was ganz anderes ist, aber da sind wir auch wieder mit dem, ne, Jobtausch und so weiter.
Ja, ja, absolut. Also, sagen wir mal so, es gibt ja auch, also, das sollte bloß nicht so verstanden werden, als, wenn man dieses Argument jetzt weiterdenkt, könnte man ja im Prinzip sagen, dann können wir das Arbeitslosengeld auch abschaffen oder das Bürgergeld abschaffen, weil dann müssen auf einmal alle Leute arbeiten und dann haben wir kein Problem mehr, ne? Und das ist nur wirklich, also das, ich habe ja vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, wir brauchen eine starke Sozialversicherung, weil das total wichtig ist, weil es eben zum gewissen Maße auch normal ist, dass Personen mal den Job wechseln und dann brauchen die auch eine gewisse Sicherheit und auch, dass man sich eine gewisse Zeit nehmen kann, um dann vielleicht einen neuen Job zu finden, weil vielleicht finde ich dann ja auch einen Job, der besser zu mir passt. Ja, am Anfang darüber gesprochen, dass das eben nicht so ganz klar ist, was wirklich der beste Job für mich ist. Das kostet einfach viel Zeit. Und ich meine, das wirkt auch, also was ist auch für andere Entscheidungen wichtig, ja? Also Leute, ob die zum Beispiel in Eigentum, also ich denke jetzt an ein Haus oder so investieren, das mache ich auch nicht, wenn ich nicht eine gewisse Form von Einkommenssicherheit habe, zum Beispiel, ne? Also es sind alle möglichen Dinge, die da ja dranhängen. Aber ich meine, wir wissen schon, und das kann man ökonomisch auch, also eine Menge Studien, die das diskutieren, wo man sich so ein bisschen fragt, wo ist jetzt die optimale Höhe des Arbeitslosengeldes? Und also null ist die nicht. Sie ist aber jetzt auch nicht das volle Einkommen, ne? Also eine Arbeitslosenunterstützung ersetzt da jetzt auch nicht das komplette Einkommen, was ich vorher hatte. Eben weil man eben auch weiß, dass es gibt zum Beispiel Studien, die sich angucken, wie viele Leute suchen. Ja, und ich meine, das ist ja auch sowas, was wir in Deutschland irgendwie, wenn man versucht, dass man die Leute wirklich dazu bekommt, dann auch Bewerbungen zu verschicken und wirklich auch ja aktiv zu suchen. Und es ist dieser, also wir nennen das immer Search Effort, also diese Suchintensität, die hängt da einfach dran. Ja, ich meine, das kann auch jeder verstehen, das ist ja total menschlich, ne? Also man sieht zum Beispiel immer, wenn der Arbeitslosenunterstützung ausläuft, auch in den USA zum Beispiel, aber auch in Deutschland sieht man das, in den USA ist ja dieser Cut viel, viel krasser, dass die Leute dann viel, viel stärker wieder anfangen zu suchen. Ja, also die reagieren schon auf ökonomische Anreize. Es ist nicht so, dass sie gar nicht reagieren. Ich meine, dann ist es am Ende so ein bisschen ein Trade-off. Man muss diese beiden Dinge gegeneinander gewichten. Und ich meine, es gibt eine Menge Studien, die das versuchen. Man kann auch noch über ganz andere Kanäle nachdenken. Also so eine Form von Arbeitslosenunterstützung. Also ich bin Makroökonomin, also mache jetzt noch ein makroökonomisches Argument. Ist ja auch eine Form von, Versicherungen zum Beispiel für Konsum, aggregierte Nachfrage in der Krise. Ne? Also wir sagen ja immer, dass eine Arbeitslosenversicherung einer unserer stärksten automatischen Stabilisatoren ist, war eben automatisch in Krise, wenn mehr Personen arbeitslos sind, gibt der Staat mehr aus und damit ist quasi wieder mehr Nachfrage da. Mhm. Und auch das ist so. Und diese ganzen Dinge muss man im Prinzip gegeneinander gewichten. Und ich meine, wo man die Zahl dann oder wo man den Cut-off zieht, ist alles andere als klar und ist am Ende auch eine politische Entscheidung, natürlich. Ja, das war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, aber.
War auch eine komplizierte Frage, also.
Ja, genau.
Ein kompliziertes Thema, ja.
Mir fiel jetzt gerade noch ein, weil ihr ja vorhin gefragt habt, wie sollte Deutschland arbeitsmarktpolitisch auf die aktuelle Lage reagieren? Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen eher über diese, also die Frage ist ja schon ein bisschen, was ist die aktuelle Lage? Ja, und ich meine, ich habe jetzt gerade so ein bisschen über diese Strukturkomponente gesprochen, also Demografie und wir müssen unsere Wirtschaft transformieren. Wir haben aber gerade auch eine Konjunkturkomponente, ne? Und ich meine, gerade durch die Zölle, die uns jetzt ins Haus stehen, wird die konkret, ne? Und da werden wir sicher über das Thema Kurzarbeit auch demnächst wieder mehr reden, ne? Das wird jetzt auch das wird kommen, also da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay. Und wir haben dich jetzt hier komplett mit Fragen gelöchert und geben dir jetzt aber die Möglichkeit, auch noch eine zu stellen. Und zwar an unseren nächsten Gast. Und zwar wird Alexander Thiele von der BSP Business and Law School Berlin zu uns kommen in der nächsten Folge. Mit ihm werden wir über die juristischen Aspekte der Schuldenbremse und der Vermögenssteuer sprechen. Gibt's was du gerne von ihm wissen wollen würdest?
Naja, du hast mir ja vorhin eigentlich die Vorlage gegeben. Also ich, wenn wir bei diesem Thema mit den Transferentzugsraten sind, für mich ist es also aus ökonomischer Sicht ist das Argument so klar. Und du hast ja vorhin schon gesagt, die Juristen sagen dir da, das gäbe schon gute Gründe. Also das würde mich tatsächlich interessieren, warum das, also das ist etwas, was ich mich schon länger frage, warum wird das politisch, also es mag vielleicht auch um politischen Argumente gehen, aber vielleicht gibt es ja wirklich juristische Argumente auch, die da dagegen sprechen.
Okay, super. Und das werden wir ihn fragen. Da freue ich mich drauf.
Ja, dann kommen wir tatsächlich zum Ende hier. Danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Ein besonderer Dank geht an die Leute an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so die Wirtschaft am Laufen halten. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Stühle frei und bei Patreon könnt auch ihr zu Stammgästen werden. In den Shownotes erfahrt ihr wie. Und ganz besonderer Dank geht natürlich an dich, Britta, für das sehr spannende und interessante Gespräch und für deinen Besuch hier bei uns in der Wirtschaft. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke euch.
Dankeschön.